bei einem oberflächlichen Blasentumor, den wir weggeschnitten haben, um das Risiko zu reduzieren, dass der Tumor irgendwann wieder nachkommt, können wir endoskopisch eine Art Brezel in die Blase reintun. Und diese Brezel schwimmt in der Blase um und gibt eben ein Medikament ab. Die Urologie beschäftigt sich dann tatsächlich auch viel mit Infektionen, aber natürlich auch Abklärungen.
Wissen, Leben. Der Podcast aus dem Leben unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. In dieser Folge spricht Laurin Mauracher mit der Urologin Renate Pichler.
Hallo und willkommen beim Wissen, Leben Podcast. Ich bin Laurin Mauracher und zu Gast heute ist die assoziierte Professorin Dr. Renate Pichler. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Die assoziierte Professorin ist nicht so wichtig, dein Name Renate Pichler vielleicht ist wichtiger. Du bist Urologin.
Genau.
Was macht denn eine Urologin so?
Ja, das ist eigentlich relativ ein breit gefächertes Fach. Also man kann sich meistens so als Laie nicht sonderlich was vorstellen. Aber es ist ein spannendes Thema, weil man sehr, sehr viele unterschiedliche Erkrankungen therapieren. Es geht einerseits von gutartigen Erkrankungen, aber auch sehr vielen Tumoren. Also die Urologie beschäftigt sich sicherlich zu einem großen Teil eben mit auch onkologischen Erkrankungen, sprich Tumoren von der Niere, vom Nierenbecken, vom Harnleiter, über die Blase, aber natürlich auch seltenere Tumore, sprich vor allem im männlichen Genitaltrakt, ja, der Hodentumor, das wissen sehr, sehr wenige. Das ist immerhin zum Beispiel der häufigste Tumor bei den jüngeren Männern zwischen 20 und 40, aber natürlich ganz bekannt und berühmt natürlich als häufigster Tumor das Prostatakarzinom. Also relativ ein breit gefächertes Fach, aber es gibt auch sehr viele gutartige Erkrankungen, also spannend.
Es fängt die Urologie an bei der Niere circa, oder?
Also schlussendlich ist die Urologie verantwortlich für den gesamten Urogenitaltrakt. Mhm. Und der Urogenitaltrakt, vollkommen richtig, kann man in, sage ich mal, einfach erklärt, zwei verschiedenen Lokalisationen oder Orten, sage ich mal, definieren. Es gibt den oberen Harntrakt, der beginnt eben, würde ich mal sagen, mit der Niere, den ableitenden Harnwegen, Nierenbecken und Harnleiter. Und dann natürlich ein großer Teil der untere Genitaltrakt eben mit Blase, Harnröhre, männlichen Genitaltrakt.
Mhm. Genau. Und du hast jetzt viel von jetzt gutartigen, bösartigen gesagt. Ja. Bösartige sind Krebserkrankungen.
Genau.
Und gutartige sind nicht ganz so Krebserkrankungen. Sind auch Tumore, aber...
Es gibt gutartige Erkrankungen, würde ich jetzt gar nicht einmal so auf Tumore beziehen, sondern gutartige Erkrankungen, was in der Urologie zum Beispiel sehr, sehr häufig sein, ist natürlich mit zunehmendem Alter, vor allem ganz bekannt natürlich die sogenannte gutartige Prostatavergrößerung. Das ist zum Beispiel eine sehr häufige gutartige Erkrankung, die wir eben oft therapieren, wo eben die Patienten zu uns kommen mit den ganz typischen Symptomen, dass man eben Probleme hat beim Wasserlassen, in Restharn nicht mehr so richtig wegkriegt und dementsprechend dann die Patienten Beschwerden haben, Drangsymptome haben und wir dann von urologischer Seite zum Teil medikamentös das Problem in den Griff kriegen, aber sehr häufig auch operativ was machen müssen. Und da haben wir natürlich sehr viele, sage ich mal, sehr attraktive Operationstechniken in der Urologie, dass wir Urologen und Urologinnen sehr viel endoskopisch operieren. Also bedeutet minimalinvasiv, ohne Schnitt von außen.
Also mit Kameras sozusagen reinschauen.
Ja, genau. Also Endoskopie ist so ähnlich, kann man sich vorstellen, auch wie jetzt zum Beispiel eine Darmspiegelung oder eine Magenspiegelung. Wir haben natürlich ein bisschen dickere Geräte, dass man natürlich über die Harnröhre dann zum Beispiel in die Blase fahren, je nachdem
in Narkose.
Was. In Narkose ja, natürlich. Ja, ja absolut. Mhm. Ja. Und dementsprechend dann zum Beispiel bei einer gutartigen Prostatavergrößerung endoskopisch zum Beispiel die vergrößerten Anteile der Prostata, die zum Beispiel in die Harnröhre einwachsen und das Problem dann auslösen, das kann man dann mehr oder weniger ausschaben. Aber ganz wichtig natürlich endoskopisch zum Beispiel auch Blasentumore. Die werden natürlich von uns auch primär endoskopisch weggeschnitten.
Mhm. Also Blasentumore sind ein bisschen dein Gebiet.
Ja, oder? Absolut.
Wer hat denn das? Wer hat denn einen Blasentumor? Weil Lungenkrebs, weiß man, haben die Raucher. So, wie man wer hat denn einen Blasenkrebs?
Ja, das ist eigentlich schon ein relativ ein gutes Thema als Einleitung Lungenkrebs, weil eigentlich schlussendlich, was auch die wenigsten wissen, die Risikofaktoren nicht viel anders sein.
Also Rauchen.
Genau.
Okay.
Also vor allem beim interessanterweise beim männlichen Geschlecht vor allem Rauchen eigentlich der wichtigste Risikofaktor wirklich darstellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Problem, was wir sehr häufig haben, dass wir eigentlich nicht so die typischen, sage ich mal, Frühsymptome leider haben. Also es gibt natürlich schon Patienten, die Alarmsignale oder Symptome haben, und das wäre ganz, ganz typisch, also sichtbares Blut im Urin, ohne Schmerzen. Also das ist für uns Urologen eigentlich immer so ein Warnsymptom, wo man eigentlich immer an einen Tumor, vor allem in der Blase, denken sollte. Aber es gibt auch die Patienten, die überhaupt keine Symptome und das wirklich als Zufallsdiagnose bekommen. Ja, das ist eben häufig ein bisschen das Problem, dass man, sage ich mal, mit einem Screening-Programm noch nicht so weit sein, auch im Jahr 2024, wie wir gern sein möchten.
Also, dass man fast eigentlich, ich nehme an, bei allen Krebserkrankungen ist wichtig, so bald wie möglich zu erkennen, dass der Mensch die Erkrankung hat und dass man die behandelt.
Ja. Absolut. Vor allem beim Blasentum ist es so, dass sich die Therapie vor allem in den letzten, sage ich mal, 4-5 Jahren extrem verbreitet hat, zum Gunsten der Patienten, klarerweise. Aber das ist absolut richtig, desto früher wir den Tumor erkennen, ist er natürlich auch relativ klein und dann haben wir auch gute Chancen, dass er sich einfach erklärt nur an der Oberfläche befindet. Also, dass er nun nicht ganz tief in die Muskulatur der Blase reingewachsen wäre, weil das Problem ist, dass die therapeutischen Optionen komplett in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ja, solange der Tumor wirklich an der Oberfläche von der Blase bleibt, ist es eigentlich, sage ich mal, zu 95% der Fall, dass wir die Blase behalten können. Aber sobald der Tumor wirklich in die Muskulatur von der Blase drinnen sitzt, das klingt jetzt voll radikal, aber es ist leider so, ist der Goldstandard auch im Jahr 2024, dass wir den Patienten primär die komplette Entfernung von der Blase empfehlen müssen. Und das ist natürlich so, dass es nicht nur für einen Patienten, sage ich mal, ein onkologischer Eingriff wäre, sondern natürlich auch viele funktionelle Probleme dann mitkommen. Weil wenn man die Blase entfernt, muss man sich natürlich als Chirurg dann auch überlegen, was mache ich als Harnableitung? Weil wir haben ja keine Blase mehr, wo der Urin mehr oder weniger reinfließen kann. Und dementsprechend ist es natürlich für einen Patienten schon eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Er muss einerseits mal fertig werden mit der Diagnose an und für sich. Und da muss man mit dem Patienten auf der anderen Seite ja gleich diskutieren, was für Harnableitung. Also es sind schon aufwendige Gespräche.
Und was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Weil, wenn man keine Blase mehr hat, dann rinnt so einfach? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Einfach so rinnen kann man es nicht lassen.
Ja.
Weil schlussendlich wird der Urin oben in der Niere gebildet, einfach erklärt und rinnt dann über den Harnleiter Richtung Blase. Und wenn wir keine Blase haben, können wir den Urin nicht einfach so im Bauchraum einrinnen lassen. Dann kriegen wir ein Problem.
Ja.
Und dementsprechend kann man sagen, gibt es zwar so grundlegende Konzepte in der Urologie. Die eine Option wäre, das ist ein bisschen aufwendigere Geschichte, dass man eine Art neue Blase konstruiert. Und diese neue Blase macht man aus ungefähr 60 cm Dünndarm.
Vom Patienten direkt.
Vom Patienten direkt. Ja. Also der restliche Dünndarm wird wieder ganz normal zusammengenäht. Und diese isolierten 60 cm Dünndarm, die werden dann mehr oder weniger von uns so händisch zusammengenäht, wie eine Art Kugel, wie eine neue Blase. Und wird dann mit einer Seite mit die Harnleiter verbunden und die andere Seite wieder angenäht an die Harnröhre.
Das funktioniert.
Das funktioniert, aber man muss dem Patienten ganz genau erklären, dass es nicht vergleichbar ist wie die normale Blase. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Patient muss wissen nach der Operation, dass er sehr, sehr viel trainieren muss. Das ist ganz wichtig, weil am Anfang natürlich nach der Operation ist die Blase winzig klein. Und der Patient muss es nach der Operation schaffen, diese Blase wirklich zu dehnen. Und das funktioniert natürlich durch Beckenbodentraining. Also man braucht einen Patienten, der eine sehr gute Compliance hat und da auch mitarbeitet. Sonst ist es der falsche Patient für diese Methode. Und zur zweiten Methode, gerade ganz einfach erklärt, ist eigentlich die einfachere Geschichte, dass man sagt, okay, als Alternative nimmt man nicht 60 cm Dünndarm, sondern ein bisschen weniger. 15 cm und verbindet schlussendlich die Harnleiter direkt mit diesem Dünndarmstück und das andere Ende wird am rechten Unterbauch herausgenäht. Ein Art künstlichen Ausgang, aber das hat nichts mit dem Stuhlgang zu tun, sondern nur mit dem Urin. Und da klebt dann ein Sackel und der Urin rinnt raus.
Also und dann sozusagen der restliche Weg wird überall nur verwendet.
Ja, genau. Ja.
Gibt es auch die Möglichkeit, das nicht als Dünndarm zu produzieren, weil keine Plastik 3D-Druck?
Das hat man auch schon lange, zum Beispiel Richtung Transplantation hat man natürlich auch schon alles versucht, aber da sind wir leider noch nicht so weit. Also das sind, so wie ich es jetzt erklärt habe, wirklich im Moment so die zwei gängigen Methoden, ja, wo sich die Patienten dann entscheiden. Es kommt immer wieder die Frage, ja, was ist jetzt für die Lebensqualität wichtiger oder besser? Und da gibt es eigentlich keine richtige Antwort, weil das macht oder man findet es meistens erst beim Patientengespräch raus. Weil ich sage so, die Lebensqualität ist bei beiden Methoden sehr gut. Aber der Clou der Geschichte ist einfach, dass der richtige Patient die richtige Ableitung kriegt. Mhm. Ja, also von dem her, der falsche Patient wird von dieser neuen Blase nicht profitieren und der falsche Patient auch nicht von künstlichen Ausgang. Also da ist es von urologischer Seite extrem wichtig, dass man sich sehr, sehr viel Zeit nimmt für einen Patienten und wirklich das Gespräch kann oft auch wirklich über eine Stunde gehen, dass man sich wirklich ganz genau mit allen Vor- und Nachteilen von diesen Methoden mit dem Patienten bespricht. Schlussendlich entscheidet sich der Patient natürlich, weil er sich selber am besten kennt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch medizinische Gegenanzeigen, die von uns ärztlicher Seite natürlich ausgeschlossen werden müssen.
Das ist auch dein Hauptforschungsgebiet, ist der Blasentumor.
Ja.
An was forschen du gerade?
Also eins haben wir eh schon angesprochen, das Problem, was wir immer noch haben, ist zum Beispiel wirklich, wir haben eigentlich noch keinen so richtigen Screening oder Biomarker, dass wir wirklich sagen können, hat der Patient oder hat er jetzt einen Blasentumor, ja oder nein, oder es gibt auch keinen Blutwert oder keinen Urintest, also da sind wir noch weit davon entfernt, also da schauen wir auf alle Fälle auf molekularer Ebene auch von verschiedenen Urintests mehr herauszuholen, also das ist ein wichtiger Schwerpunkt, die Biomarkerforschung, vor allem für die Entdeckung oder frühzeitige Entdeckung von einem Blasentumor besser zu werden.
Also aus der Harnprobe sozusagen, dass der Patient sich zu Hause sich selber sogar eigentlich einen Test machen kann und wenn der dann positiv ist, ist das dann das Risiko höher, dass man ihn rechtzeitig erwischt.
Oder ja genau, rechtzeitig erwischt oder in einem sehr frühen Stadium. Aber es ist ja nicht so, dass es diese, sage ich mal, Tests nicht schon gibt. Das ist ja auch ein Problem. Also da gibt es auch sehr, sehr viel am Markt schon. Aber wir haben immer das Problem, dass eigentlich die Detektionsrate vor allem bei den kleinen Tumoren leider extrem gering ist. Und dementsprechend ist es auch bei uns in den Richtlinien immer nur so, wenn man wirklich, sage ich mal, zu 99,9% einen Tumor ausschließen will in der Blase, bleibt im Moment leider nichts übrig, wirklich zum Patienten zu sagen, wir müssen endoskopisch in die Blase schauen. Mhm. Ja, auch bildgebend. Also viele meinen dann, da mache ich ja Computertomographie oder Magnetresonanz oder einen Ultraschall von der Blase. Das reicht nicht aus. Ja, weil es gibt auch Blasentumore, die sind unter einem Zentimeter. Ja, das kann man in der Bildgebung nicht ausreichend finden. Ja.
Also direkt Einschauung ist dann der beste Standard.
Genau, endoskopisch, das ist eigentlich die Blasenspiegelung und das ist natürlich eine der wichtigsten diagnostischen Untersuchungen, was wir als Urologen machen.
Mhm. Das macht es auch relativ häufig, nehme ich an.
Also. Absolut, ja. Also da ist es auch so, dass wir das eben nicht also standardmäßig in Vollnarkose machen müssen. Also es gibt eine lokale Betäubung, also von der Harnröhre und dementsprechend ist es so, dass man das auch mit flexiblen Geräten machen kann, also nicht mit so starren Geräten oft, sondern auch mit flexiblen so einen beweglichen Schläuchlein. Mhm. Vor allem beim Mann ist das natürlich wichtig. Wieso? Weil anatomisch gesehen ist es natürlich so, dass der Mann eine deutlich längere Harnröhre hat wie die Frau. Mhm. Dementsprechend diese flexiblen Geräte braucht man vor allem für die Blasenspiegelung beim Mann.
Mhm. Man denkt, okay, Urologie, Prostata und so weiter, ist ein sehr männliches Fach, aber nein, ohne von den Fokus ist auch, dass es nicht unbedingt nur Männer betrifft, die Urologie, sondern auch die Frauen.
Ja, absolut. Und vor allem, zum Beispiel, wenn wir beim Blasentumor nochmal bleiben, gerade der Blasentumor ist ein extrem interessanter, geschlechtsspezifischer Tumor. Ja, also wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Man muss sich immer denken, dass zum Beispiel Männer mindestens 3 bis 5 Mal häufiger betroffen sind, als Frauen einen Blasentumor zu entwickeln.
Okay.
Aber jetzt kommt das große Aber, dass wenn eine Frau einen Blasentumor hat, sie meistens einen aggressiveren Stadium schon hat.
Okay, warum?
Das ist eine gute Frage wiederum. Eine Erklärung ist wieder auf die Anatomie zurückzuführen, weil die Frauen einfach schlussendlich viel eine dünnere Muskulatur haben wie die Männer und dementsprechend natürlich ein Tumor auch schneller die Chance hat, durchzubrechen. Das war mal eine Erklärung. Und die zweite Erklärung tut mir fast schon leid, dass ich mir das 2024 nur sagen müssen, aber dass eigentlich aus vielen Studien bekannt ist, dass eigentlich die Abklärung Frau und Männer mit den gleichen Symptomen deutlich unterschiedlich verlaufen. Mhm. Das heißt, man hat auch festgestellt, dass wenn Männer und Frauen das Symptom haben oder das Zeichen haben von Blut im Urin, dass der Mann wird sehr schnell zum Urologen überwiesen und die Frauen verzögert. Das heißt, erstens mal zum Hausarzt, vielleicht zum Gynäkologen. Und dementsprechend haben wir da schon ein Problem, diese Zeitverzögerung. Mhm. Und das ist natürlich beim Blasentumor auch relativ prognostisch ungünstig.
Mhm. Also ohne von die Fälle, wo die Männer sozusagen ja. eher ernst genommen werden, obwohl die Frauen die schlechteren Outcomes haben und das höhere Risiko haben.
Genau. Eben. Ja. Und diese Zeitverzögerung, vor allem bei den, sage ich mal, wirklich fortgeschrittenen Tumoren, wissen wir ja eigentlich auch, dass die Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Ja, weil eine Zeitverzögerung, vor allem wenn der Tumor in der Muskulatur drin sitzt, weiß man, wenn man da jetzt eine Zeitverzögerung hat, von der Diagnose dann bis zur definitiven Operation von, sage ich mal, mehr wie 3 Monaten, mhm. ist eigentlich die Prognose deutlich schlechter. Ja, mhm. also auch da wieder gilt eigentlich das Fazit, desto früher erkennen, desto besser. Mhm. Auch wenn ich danach muss radikal operieren, aber es ist ganz wichtig, dieses Zeitfenster von der Erstdiagnose wirklich so kurz wie möglich zu halten.
Mhm. Also dann für die Leute daheim, das Hirn, ja. Natürlich, sobald sie Blut in ihrem Hirn merken, ist schon Eisenbahn, aber ist früher auch noch, außer das Blut ist schon einmal ein eindeutiger Hinweis, aber du hast gesagt, das ist auch ohne Blut schon nichts. Gibt es irgendwas anderes für jemanden, der jetzt ein bisschen hypochondrisch daheim wird?
Es gibt zum Beispiel so auch ein Symptom, was zumindest auf die Dauer abzuklären wäre, wenn man jetzt zum Beispiel so eine gewisse Drangsymptomatik hat. Also Drangsymptomatik bedeutet, wenn man jetzt ständig einen Drang hat, Wasser zu lassen und muss ständig häufig auf die Toilette gehen und dann diese Drangsymptomatik wird meistens primär mal medikamentös therapiert. Aber so ein Alarmsymptom wäre für mich auch, wenn diese Medikamente überhaupt nichts wirken gegen diese Drangsymptomatik, dann sollte man spätestens auch eine Blasenspiegelung machen, weil es gibt so eine Art Vorstufen von Blasentumor, die genau solche Drangsymptome als erstes Symptom machen. Ja, und gerade diese, sage ich mal, Vorstufen klingt vielleicht nicht so aggressiv, aber die sind schon sehr aggressiv in der Blase. Und die sollte man zum Beispiel auf keinen Fall übersehen. Ja, weil die dann relativ zu einem hohen Anteil in über 50% wirklich zu einem, sage ich mal, aggressiven Tumor bis in die Muskulatur einwachsen können. Also so Drangbeschwerden, die auf medikamentöse Therapie zum Beispiel gar nicht besser werden, ist auch so ein Alarmsymptom für mich persönlich, mhm. wo man eigentlich unbedingt eine Blasenspiegelung machen sollte.
Und so häufige Harnwegsinfekte, so Blasenentzündungen, ja. sind das auch ein Risiko?
Das war sehr, sehr lang, hat man einen Verdacht gehabt, dass das eventuell ein Risiko wäre, aber das gilt offiziell nicht mehr als Risikofaktor. Also kann man die Leute mal beruhigen, die jetzt wirklich vor allem Frauen, die häufiger immer wiederkehrende Harnwegsinfekte haben. Das bedeutet nicht automatisch, dass solche Personen ein signifikant höheres Risiko haben, wirklich an Blasentumor zum Beispiel zu erkranken.
Mhm. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Arten von so. So mhm. Wie groß ist denn so das Spektrum zwischen Tumoren, also ja. verschiedene Arten von ja. Blasentumor?
Also die Sache ist so, man unterteilt sie generell einmal in 2 Gruppen. Es gibt eben diese einfach erklärt, darf man zwar von der medizinischen Definition nicht, aber einfach erklärt, die oberflächlichen Tumore, die machen zum Glück eigentlich den Großteil aus von mhm. allen Patienten, 3/4 aller Patienten. Ja? Mhm. Und das bedeutet eigentlich, dass man die meisten Patienten organerhaltend therapieren können. Mhm. Aber im 20-25% haben bei der Erstdiagnose schon einen Tumor in der Muskulatur von der Blase und das bedeutet halt, das ist dieses Kollektiv, die ein signifikant aggressiveres Therapiekonzept brauchen. Ja, diesen Patienten muss man erklären, dass das reine endoskopische Ausschaben leider nicht mehr ausreicht. Mhm. Das ist für viele Patienten nicht verständlich, weil sie sagen, ja, ich habe jetzt den Tumor ja weggeschnitten, warum muss ich jetzt die ganze Blase noch entfernen? Die Aggressivität von diesem Tumor dann zu erklären, mache ich meistens relativ einfach mit einem Satz, dass man dem Patienten sagt, naja, wenn der Tumor mal in der Muskulatur drinnen sitzt, dann ist das Risiko immerhin schon bei über 25%, dass der Tumor gestreut hat.
Mhm. Also Metastasen gebildet
hat. Ja, genau. Ja. Meistens sind die Lymphknoten schon, die man zum Teil im CT noch gar nicht entdeckt, also im Sinne von Mikrometastasen. Ja? Und das ist für Patienten dann immer so ein einschneidendes Erlebnis, wenn man ihnen das sagt und dass sie dann schon überlegen, okay, also das beschreibt schon ein bisschen die Aggressivität, weil es ist natürlich für einen Laien dann schon komisch, wenn man ihnen erklärt, ich habe das jetzt weggeschnitten und jetzt muss ich aber trotzdem die ganze Blase entfernen. Mhm. Ja, also der Tumor, sobald er in der Muskulatur drinnen sitzt, ist extrem aggressiv und braucht eigentlich ein multimodales Konzept.
Mhm. Also multimodal, also es macht es nicht nur Operationen auch, ja. es gibt ja andere Methoden, Behandlungsmethoden, also ich nehme an Medikamente, Strahlentherapie, Chemotherapie auch?
Es ist so, dass eben multimodale Konzepte bedeuten, ein Part ist die Chirurgie, aber es gibt bei diesem Tumor auch die Möglichkeit, dass man sagt, man erweitert das Konzept mit einer Systemtherapie. Und Systemtherapie bei dem Tumor bedeutet eigentlich Chemotherapie. Die meisten Patienten, die wirklich chemofit sind, bekommen zuerst die Chemotherapie, um diese fraglichen Mikrometastasen zu töten und im Anschluss eben diese radikale OP. Also man sieht schon, es ist schon eine relativ lange Geschichte, was die Patienten dann eigentlich da an Therapien haben. Meistens geht die Chemotherapie 2 bis 3 Monate und danach kriegen sie nur die radikale Operation. Das wäre ein Konzept, was man machen kann. Es gibt aber genauso Patienten, die sagen, ich möchte meine Blase einfach nicht entfernen lassen. Mhm. Oder es gibt medizinische Gegenanzeigen. Ja, dass der Anästhesist oder der Internist sagt, nein, den können wir nicht operieren. Dann braucht man dann eine Alternative und die Alternative wäre, die Blase drin lassen und eine kombinierte Bestrahlung machen, Chemo plus eine Bestrahlung von der Blase.
Hm. Und wie sind denn da die Prognosen? Also wenn jetzt jemand das hat, ist das, wie wahrscheinlich ist denn, dass der dann 5 Jahre später schon an der Standard nur circa lebt oder ungefähr?
Trotz der radikalen Operation ist es so, dass es 5-Jahres-Überleben nur bei 50% ist.
Okay. Auch trotz dieser Münzen werfen sozusagen.
Ja, und das ist auch, dass wir zumindest bei uns an der Abteilung wirklich ein sehr, sehr aggressives Konzept verfolgen, dieses alle Therapieoptionen bei diesem Tumor, wenn er in der Muskulatur sitzt, wirklich den Patienten anzubieten und auszuschöpfen. Ja? Um einfach von operativem Setting dann auch wirklich das Optimale auszuholen, um dadurch natürlich das Risiko zu senken, dass er nach der Operation eben wieder Metastasen entwickelt. Mhm. Ja? Weil mit der alleinigen Operation, trotz radikaler Entfernung von der Blase, liegt das Risiko in 5 Jahren 50%. Also jeder zweite kriegt irgendwo wieder ein Rezidiv, also sprich wieder irgendwo Metastasen.
Und der hat schon die Blase weg.
Entweg, ja, eben. Ja. Und das ist für Patienten dann schon wirklich zum Teil schockierend, weil sie sagen, okay, jetzt mache ich so eine riesige Operation und doch bleibt mein Risiko so hoch, dass ich nach der Operation wieder Metastasen entwickle.
Also gerade ist es einer von den Tumoren, wo die ganz, ganz kleinen Metastasen sehr leicht streuen.
Ja. Und das ist auch das Problem, dass man auch, was die Bildgebung betrifft, leider Gottes beim Blasentumor noch nicht so gut sein, wie wir gern wären. Ja? Nur mal eben zurückzukommen auf diese Mikrometastasen. Das sieht man einfach im CT noch nicht. Und dementsprechend ist es wirklich so, dass man versucht, dieses Konzept wirklich so maximal wie möglich auszubauen, ja? Um eigentlich am besten zu erzielen, dass man danach bei der radikalen Operation mehr oder weniger gar keinen Tumor mehr in der Blase hat und die Chemotherapie optimal dann gewirkt hat. Mhm. Das sind auch die Patienten, die ein perfektes Überleben haben.
Das war der Idealfall.
Ja, das wäre der Idealfall, richtig.
Jetzt haben wir sehr viel über Blasentumor geredet, aber die Urologie macht ja noch mehr.
Ja.
Was würdest du sagen jetzt für die Leute, die sich für eine Urologie, die nur vage wissen, aha, Urologie, was würdest du denn sagen, was ist denn das Interessanteste, was es in der Urologie so sonst noch so gibt? Jetzt generell faszinierend für die Zuhörer und Zuhörer.
Ja. Also die Urologie beschäftigt sich dann tatsächlich auch viel mit Infektionen. Ja, also vor allem, das haben wir auch kurz schon angesprochen, eben einerseits natürlich akuten Infektionen, also sprich akuten Nierenbeckenentzündungen beispielsweise, aber akute Entzündungen, sage ich mal, im männlichen Genitaltrakt, aber natürlich auch Abklärungen. Mhm. Abklärungen von Erkrankungen wie zum Beispiel Frauen, es sind fast immer Frauen, die immer rezidivierende, also immer wieder wiederkehrende zum Beispiel Harnwegsinfektionen haben. Das betrifft auch uns Urologen. Ja, also das müssen auch dann wir unter Anführungszeichen abklären, ob möglicherweise irgendwas Anatomisches dahinter steckt.
Du sagst, die Harnröhre bei Frauen ist klarerweise kürzer.
Ja.
Ist das auch variabel innerhalb sozusagen des Geschlechts Frau, dass es manche nur kürzere haben, dass die noch ein höheres Risiko haben für Dings?
Das weniger. Aber die Anatomie spielt natürlich bei den Harnwegsinfektionen eine wichtige Rolle, weil natürlich vom gesamten, sage ich mal, Anogenitaltrakt natürlich ist die Bakterien einfacher haben aufzusteigen Richtung Blase wie beim Mann.
Ja.
Das ist eigentlich die, sage ich mal, einfachste Erklärung, warum es häufiger Frauen betrifft. Und es ist halt natürlich auch ein Problem, ich sage immer einmal Harnwegsinfekt, immer Harnwegsinfekt. Also es ist meistens so, dass die Patienten nicht eine Episode allein haben, sondern es ist häufig eine immer wiederkehrende Geschichte. Mhm. Ja? Und für die Patienten zum Teil ein bisschen frustrierend. Weil ich sage jetzt so, in über 90% findet man keine Ursache.
Ja.
Das sind meistens gesunde junge Frauen. Ja? Und dementsprechend versucht man auch da ein bisschen prophylaktische, sage ich mal, Maßnahmen dem Patienten anzubieten. Ja, also so Art, es gibt tatsächlich auch Art, sage ich mal, Schluckimpfungen gegen Harnwegsinfektionen.
Okay, aber wie funktionieren die? Weil die wissen, dann werden wieder ausgeschieden, nehme ich an, über die Blase,
ja,
oder?
Ja, genau, aber es ist einfach so eine Art Schluckimpfung über Tabletten. Das ist eine prophylaktische Therapie, was man 3 Monate so durchgehend eine Tablette täglich einnimmt.
Mhm.
Und es ist tatsächlich so, dass es bei sehr vielen Frauen zumindest eine deutliche Reduktion von die Frequenz und von der Anzahl der Harnwegsinfekte. Also man kann nicht sagen, dass sie komplett verschwinden, aber dass man sie signifikant reduzieren kann. Ja. Das Problem ist natürlich, es wirkt immer meistens nur diese Schluckimpfungen gegen einen speziellen, sage ich mal, Bakterienstamm. Und das ist das häufigste Bakterium in der Blase, ist E. coli. Und auch diese Schluckimpfung wirkt natürlich eben nur gegen E. coli. Das heißt, wenn man natürlich jetzt eine Patientin hat, die immer wieder Harnwegsinfekte hat wegen anderen Bakterien, dann ist es halt so, dass diese Schluckimpfung wahrscheinlich weniger wirkt. Ja? Aber es ist auf alle Fälle eine Option, was wir anbieten.
Aber das ist aber nicht das Gleiche wie eine Covid-Impfung zum Beispiel, wo man eine Spritze in den Arm kriegt, sondern muss eine Tablette nehmen. Aber wie funktioniert das?
Das ist auch eine inaktivierte Schluckimpfung und hat eigentlich wirklich nur die Funktion, mehr oder weniger schlussendlich die Anzahl der Infektionen zu senken. Mhm. Ja, genau.
Also eine Art inaktivierte Version von E. coli und dann das Immunsystem kann sich dann sozusagen daran gewöhnen.
Richtig.
Okay, ja. Mhm.
Ja.
Ja, weil es seid so ein bisschen so ein Nischenfach in Urologie, nicht?
Ja, ja, aber findest du?
Ja, es ist halt die ganz ehrliche Frage. Ja. Hast du Medizin studiert und da gedacht, ja, ich mache Urologie als allererstes? Oder?
Ich gebe jetzt eine ehrliche Antwort. Ich habe in meinem Studium haben wir extrem wenig Stunden Urologie gehabt. Mhm. Also ich habe das eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Studium nicht so realisiert. Aber dann im praktischen Jahr.
Mhm.
Also da ist es eigentlich so gewesen, dass ich an der Urologie als erstes formuliert habe. Und ich bin eigentlich durch fast alle Fächer durch in Formulaturen, aber schlussendlich hat mich nicht so überzeugt wie meine erste Formulatur und der war auf der Urologie.
Mhm. Und dann bist du gleich zusammen geblieben.
Richtig, ja. Also es war schon auch so, dass mich zum Beispiel ähnliche Fächer wie zum Beispiel Nephrologie auch interessiert haben, aber auch Gynäkologie. Aber schlussendlich muss ich sagen, hat mich die Urologie in dem Sinne fasziniert, weil sie, ich würde jetzt nicht sagen, ein kleines chirurgisches Fach ist, aber man hat natürlich jetzt nicht so die Situation, dass man nur operiert, sondern auch relativ breit aufgestellt ist mit konservativen Geschichten. Also es ist relativ vielfältig.
Also es gibt immer von den gemischten Fächern oder so.
Ja, genau.
Ja, genau, ja.
Ja.
Und bist du dann gleich in der Forschung gleich schon aufgegangen?
Ja, also es war bei mir so, dass ich eigentlich, bei uns ist es so, dass man schon während der Ausbildung in einen, sage ich mal, Spezialambulanz oder Schwerpunktrichtung geht. Und bei mir war es eben so, dass ich eben in der Spezialambulanz für Uro-Onkologie war und mit Schwerpunkt eben Blasentumor, Nierentumor, Hoden- und Penistumor.
Mhm.
Und dementsprechend ist es natürlich als onkologisches Thema natürlich dementsprechend schon klar gewesen, dass dort sehr, sehr viel zu forschen gibt. Und so ist das eigentlich bei mir schon als Assistentin eigentlich losgegangen.
Mhm. Weil du bist ja schon sehr erfolgreich in dem Bereich.
Ja.
Wie schaut es in den nächsten 20 Jahren aus, wenn du so denken würdest, okay, die Forschung, es muss nicht nur du sein, aber die Urologieforschung, was glaubst du oder hoffst du, dass es geben wird in der nächsten Zeit?
Also auf alle Fälle, und das tut mir jetzt fast laut als Chirurgin, wir sind ja auch Chirurgen, auch sagen zu müssen, aber der Trend geht immer mehr dahin, dass eigentlich vor allem diese Low-Risk, diese niedriggradigen Tumore, egal in welchem Bereich, Blase, Niere, Prostata, dass da immer mehr die Tendenz daherkommt, die Patienten nicht mehr zu operieren.
Mhm.
Also der Trend in der Urologie, was das Chirurgische betrifft, ist bei gewissen Sachen schon immer mehr Organ erhalten zu bleiben und eben andere Konzepte für einen Patienten zu entwickeln. Ist natürlich für den Patienten super.
Mhm.
Für uns Chirurgen bedeutet es natürlich, dass schon da diese Subgruppen, viele Subgruppen an Patienten zukünftig wegbrechen werden, die wir eben nicht mehr operieren, wo wir vor 10 Jahren gar nicht diskutiert haben, ob wir operieren oder nicht. Das war sonnenklar.
Und die Operation ist ja nicht leicht. Das ist ja, muss man ja üben, und wenn man keine Patienten hat, dann man das üben kann, oder?
Ja, das ist natürlich auch immer eine ganz gute Sache, vor allem bei den großen Operationen. Jetzt nehmen wir mal her, die größte Operation in der Urologie ist eben die komplette Blasenentfernung. Und man merkt ja auch schon seit Jahren, dass das natürlich immer mehr zentralisiert wird. Ja, was ja meiner Meinung nach auch sehr viel Sinn macht.
So, dass es nur in größere Krankenhäuser angeboten wird.
Primär wird es überall angeboten, aber es macht für einen Patienten schon extrem viel Sinn, es mehr in die größeren Zentren zu zentralisieren, weil dadurch natürlich die Fallzahl in diesen Zentren steigt. Und die natürlich die bessere Expertise und Erfahrung kriegen. Weil gerade bei so einer Operation, die zum Teil ja nicht nur onkologisch, sondern auch funktionell arbeitet, ist es natürlich so, dass die Fallzahl eine wichtige Rolle spielt für einen Chirurgen, um natürlich vor allem die Komplikationen zu reduzieren. Ja, das weiß man von Studien, das heißt Zentren, die so als Grenzwert, sage ich mal, unter 20 von diesen Operationen im Jahr machen, weiß man einfach, dass die Komplikationsrate viel höher ist wie von einem anderen Zentrum. Ja, das ist so.
Wenn man es alle zwei Wochen macht, dann ist wahrscheinlich auch, ist ja zu wissen für die Patienten, die das haben, sucht sich besser jemanden, der das kann, der das oft macht.
Ja. Und vor allem muss man auch sich immer im Hintergrund halten, dass es ja auch ein Patientenkollektiv ist, was wir da operieren, die oft wirklich multimorbid sein, also viele Nebenerkrankungen haben. Das ist nicht der gesunde junge Mann, dem wir die Blase entfernen. Das sind Patienten eben, die häufig kardiovaskuläre Probleme haben, starke Raucher sein, Lungenprobleme haben, Gefäßkrüppel, wenn ich das Wort verwenden darf. Ja. Also das ist schon nicht ein Kollektiv, was man sagt, das ist jetzt der perfekte Patient, den zu operieren. Also da haben wir schon oft sehr viele Diskussionen, zum Teil Überlegungen mit Internisten, mit den Anästhesisten, wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Und da spielt natürlich dann auch die Operationszeit eine Rolle. Und wenn ich sie natürlich nicht oft mache, brauche ich natürlich auch länger. Das ist ganz klar.
Ja. Und es geht weg von der Operation, vor allem bei so weniger aggressive Tumore?
Ja, dass man sogenannte, wie soll ich sagen, dass man eher auch oft sogenannte, wir sagen dazu medizinisch Active Surveillance Programme macht, also so eine aktive Überwachung macht des Tumors. Das heißt nicht, dass ich den Patienten nicht mehr anschaue, sondern dass man den einfach engmaschig kontrolliert und schaut, ob sich eben, sage ich mal, von der Histologie im Verlauf was verändert, ob das aggressiver wird und dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel eingreift, im Sinne von einer Chirurgie, eine Verzögerung macht.
Also nicht sofort alles immer raus, sondern einfach warten und schauen, ob es, weil ist nicht gefährlich?
Absolut, ich meine, jede Operation hat ihre Risiken, aber ich sage jetzt einmal so, diese aktive Überwachung ist zum Beispiel ein Konzept bei einer Nierentumor. Der Nierentumor ist es ja so ein Tumor, der jetzt ja nicht, sage ich mal, in einem Jahr mehrere Zentimeter oder sage ich mal gleich volle groß wird. Sondern es gibt auch bei einem Nierentumor viele Patienten, die sagen, naja, ich kann damit leben. Das muss man natürlich auch der Typ dazu sein, sage ich auch dazu. Die sagen, okay, da ist jetzt einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter groß und die kommen alle 30 Monate zu uns. Wir machen sonografische Kontrollen und schauen, wird er größer oder nicht. Ja, und dann kann man immer noch zu einem späteren Zeitpunkt überlegen, okay, jetzt ist er doch, sage ich mal, deutlich größer geworden, jetzt operieren wir.
Man muss nicht sofort immer alles sofort ausoperieren, aber ich würde es schon nachvollziehbar finden als Patient dann.
Ja.
Ich will es nicht haben, aber besser ist es, man wartet manche Fälle.
Absolut, aber ich sage immer dazu, es hängt wirklich vom Patienten ab. Ja, weil es gibt natürlich auch die Patienten, wenn man ihnen sagt, okay, sie haben jetzt den Nierentumor und man kann ja eigentlich auch von Studien beweisen, weil die Patienten wollen ja wissen, wie hoch ist jetzt mein Risiko, dass es jetzt was Bösartiges oder was Gutartiges ist. Und das, zum Beispiel, wenn wir beim Nierentumor bleiben, weiß man, 85% sind bösartig. Also 10-15% gutartig, 85% bösartig. Und das bedeutet natürlich, wenn ein Patient weiß, es ist zu 85% bösartig, es ist nicht jeder Patient bereit, wirklich zu sagen, okay, ich warte mal ab. Aber es gibt die. Und da ist es ein Konzept, was sicherlich möglich ist. Von unserer Seite, von urologischer Seite, müssen wir natürlich schon auch genau schauen, wo liegt dieser Tumor, wie groß ist der Ausgangswert vom Tumor, dass man eigentlich bei Gewissen dann schon sagen müssen, da raten wir eher zur Operation oder da ist es gerechtfertigt zu warten.
Und dadurch ist auch die Erfahrung in ein Zentrum sozusagen, dass man dann entscheiden kann, wann man die OP setzt oder nicht. Das, das ist auch etwas, was in der Zukunft vermutlich mehr kommen wird.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Aber das ist so ein bisschen eine chirurgische Sache, aber das ist, glaube ich, gar nicht einmal nur so auf die Urologie bezogen, dass man einfach durch die, sage ich mal, neuartigen Therapien, was wir natürlich auch haben, ja, Systemtherapien, dass man die Chirurgie, ich will jetzt nicht sagen, dass sie verdrängt wird, ja, die Chirurgie wird es immer auch in der Urologie noch geben, aber wir haben einfach so viele multimodale Konzepte bei jedem Tumor, dass die Chirurgie eine Säule bleibt, aber nimmer die einzige Säule ist.
Und das ist ja beruhigend, dass man sagt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
Absolut.
Und die Patientin oder Patient konnte sich ein bisschen mitentscheiden.
Ja.
Okay, was, ja. Auch, was sie haben wollen. Ja. Aber bist du optimistisch, dass das die Behandlung besser wird?
Absolut.
Ja.
Ein Beispiel, wenn ich angefangen habe als Assistentin, ist es eigentlich so gewesen, sobald der Blasentumor Metastasen macht, hat man gesagt, naja, sie werden 3-6 Monate leben. Und jetzt durch die Therapien, was wir jetzt haben, also es gibt ja nicht mehr nur Chemotherapie oder Immuntherapie, sondern auch ganz gezielte Therapien, haben wir jetzt im Durchschnitt das gesamte Überleben auf, sage ich mal, fast 3 Jahre verlängert. Dementsprechend hat sich zum Glück echt was getan.
Ja, und es geht ja noch so weiter.
Das hoffe ich stark, ja. Also es sind ganz, ganz viele neue Therapien, auch in Entwicklung, vor allem Kombinationstherapien, ja, was man nicht nur im metastasierten Status in die Patienten anbieten, sondern bereits schon ganz in einem frühen Stadium. Eine ganz interessante Geschichte, die wir jetzt auch in Innsbruck beginnen, ist zum Beispiel bei einem oberflächlichen Blasentumor, den wir weggeschnitten haben, um das Risiko zu reduzieren, dass der Tumor irgendwann wieder nachkommt, können wir endoskopisch eine Art Brezel in die Blase reintun, also implantieren.
Ja.
Und diese Brezel schwimmt in der Blase um. Und die lassen wir 3 Monate drinnen.
Also es schwimmt aber frei so kleines
Stückchen. So 2 Euro Münzen groß. Ja. Und diese Brezel, durch einen passiven osmotischen Druck, gibt sie eine gewisse Substanz ab.
Also ist es eine Laugen?
Nein, es ist keine Laugenbrezel,
okay,
sondern wirklich eine... So Brezel, sie schaut nur aus wie ein Brezel.
Ja.
Und diese Brezel gibt eben ein Medikament ab in die Blase. 3 Monate lang. Und nach 3 Monaten machen wir wieder unsere Blasenspiegelung, um zu schauen, ob alles passt. Können die alte Brezel raustun und tun die neue wieder rein.
Und das gibt andauernd sozusagen an dem Ort des Geschehens sozusagen das Medikament ab?
Genau, die Brezel schwimmt frei in der Blase und kann das systematisch abgeben.
Mhm.
Genau, das heißt aber, dass die medikamentöse Therapie somit wirklich gezielt nur in der Blase wirkt und bedeutet für einen Patienten extrem wenig Nebenwirkungen.
Ist Brezel ein Fachausdruck dafür?
Laut Hersteller dürfte man das Wort nicht verwenden, okay. Aber sie schaut aus wie ein Brezel.
Okay, aber dann für die Laien ist ja
das
verständlich.
Das schaut wirklich so aus, ja.
Und das ist eigentlich genial, weil da muss man
das
nicht...
Das ist mega.
Weil ich denke mir gerade, man muss doch nicht über die Vene oder über den Mund eingehen, man kann doch... Das ist doch andersrum, bin schlauer.
Eben. Ja. Und vor allem ist es so, bei einem oberflächlichen Tumor will man natürlich die Nebenwirkungen für einen Patienten so gering wie möglich halten. Ja, weil man, das ist jetzt ja kein fortgeschrittener Tumor, sondern das sind ja meistens Patienten, die sehr oft dann zu die Kontrolle müssen. Und wenn man da natürlich Therapien anwendet, die sehr hohe oder hohe Fallzahl an Nebenwirkungen hat, dann kann man natürlich oft den Patienten auch verlieren und der kommt dann immer zur Nachsorge und das wollen wir ja nicht auch.
Ja.
Und das ist eben der Vorteil von diesen Therapien wirklich gezielt in der Blase, dass der Patient natürlich fast keine Nebenwirkungen hat.
Mhm.
Ja.
Okay, aber es geht noch deutlich weiter in der Forschung. Du wirst schon noch weiter forschen auf der Medizin Innsbruck. Haben wir aber es nicht angeschnitten, was wir hätten anschneiden sollen?
Ich überlege jetzt kurz. Also das ist sicherlich eines der wichtigsten Themen.
Ja.
Ein anderes Thema, was wir auch nur wirklich ganz, ganz essentiell verfolgen, ist einfach dieses Risiko zu minimieren, dass der Patient nach der radikalen Blasenentfernung wirklich so rasch wieder Metastasen entwickelt.
Mhm.
Und da ist es so, dass wir einen speziellen Ansatz bei uns verfolgen, dass wir eine Art... Liquid-Biopsy-Analyse machen. Also wir bestimmen aus einer einfachen Blutprobe, ob da zirkulierend schwimmende Tumorzellen sind. Und wenn die Patienten nach der Operation diese zirkulierenden Tumorzellen nur im Blut haben, dann ist das eigentlich für uns Urologen ein Hinweis, da sind noch irgendwo Mikrometastasen. Da ist was Sinn. Noch nicht sauber. Ja. Und diese Patienten kriegen bei uns dann ganz gezielt nur nach der Operation eine Immuntherapie, um dieses Risiko zu reduzieren, dass da schnell wieder was nachkommt.
Also sozusagen der Tumor gibt sozusagen ein Signal ab, ich bin noch da.
Ja.
Und wenn er das tut, kriegt er was.
Ja, genau. Also wirklich auch da Richtung gezielte personalisierte Therapie für einen Patienten.
Personalisierte Medizin ist eh etwas, was immer wieder so erwähnt wird. Wo ist genau der, man schaut sich den, one size fits all funktioniert nicht, vor allem wenn man so viele Optionen hat.
Und der Hintergrund wäre gezielte Therapien, nur die Patienten, die wirklich davon profitieren. Und ganz wichtig, meiner Meinung nach, keine Übertherapie. Mhm. Weil man darf nicht vergessen, die Patienten haben eine riesige Operation hinter sich. Und wenn man jetzt wirklich zu allen Patienten sagt, alle sollen das kriegen, gewisse brauchen es ja gar nicht auch. Und man muss immer daran denken, nach so einer Operation brauchen die Patienten eine gewisse Zeit, sich zu erholen. Und wenn dann jeder Patient diese Therapie nach der Operation sofort kriegt, Nebenwirkungen hat, das ist nicht so ohne. Ja, dementsprechend macht es einfach Sinn, durch spezielle Marker jene Patienten herauszufiltern, die davon profitieren und die anderen kriegen keine und gehen ganz normal in die Nachsorge.
Ja. Also man unterteilt sozusagen die Patienten in verschiedene
Gruppen
achten und die kriegen dann spezielle, spezifische Behandlung.
Genau.
Ja. Der Kern der personalisierten Medizin.
Ja.
Gut, danke Renate.
Vielen Dank.
Ich glaube, wir haben alles besprochen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion der Medizinischen Universität Innsbruck mit Unterstützung der Stadt Innsbruck.